Rainer, lies mal vor.
Kapitel 11. An dem klaren, frostigen Morgen ging Mr. Bellamy langsam über die Rasenflächen des Parks zum Pförtnerhaus. Er war ein Mann, der sein Ruhebedürfnis ganz den besonderen Umständen anpassen konnte. Manchmal schlief er 12 Stunden hintereinander, aber er konnte sich auch nach 2 Stunden Ruhe vollständig ausgeschlafen wieder erheben. Er ging zu dem Portierhaus, weil er niemals Fremde in der Burg selbst empfing. Leute, mit denen er etwas zu verhandeln hatte, wurden in ein geräumiges Zimmer des Portierhauses geführt, das besonders für diese Zwecke eingerichtet war. Der mürrisch aussehende Pförtner legte die Hand an die Mütze, als sein Herr eintrat. Der Ortspolizist wartete hier auf Bellamy.
»Guten Morgen, mein Herr. Man hat mir erzählt, dass es während der Nacht Unruhe und Aufregung in der Burg gegeben hat.«
Bellamy grinste, dass seine weißen Zähne zu sehen war.
»Sagen Sie mir doch nur, wer Ihnen das mitgeteilt hat. Und verlassen Sie sich darauf, dass der Betreffende Ihnen nichts mehr erzählen wird.«
erwiderte Bellamy unhöflich. Er fuhr mit der Hand in die Tasche und nahm eine Banknote heraus, die er auf den Tisch legte.
»Hier ist ein kleines Geschenk für Ihre Bemühungen. Vergessen Sie, was Sie da von dem Vorfall in der Burg gehört haben. Ich hatte einen bösen Traum und habe nach einem Schatten geschossen. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher.«
»Ich verstehe vollkommen, mein Herr«, sagte der Polizist verbindlich. »Ich habe die Sache meinen Vorgesetzten noch nicht gemeldet.«
»Ist doch nicht nötig. Ich vermute, dass in diesem Dorf nichts passiert, das Sie nicht wissen, ha? Sind in der letzten Zeit Fremde hier gewesen?«
Der durch das Geschenk sehr höfliche Polizist schaute Bellamy an und schnitt eine Grimasse, als ob er tief nachdächte.
»Ja, mein Herr, es sind 1 oder 2 Leute hier gewesen. Es war auch eine Dame da, die Ladies' Manor sehen wollte.«
»Ladies' Manor?«
fragte Bellamy schnell.
»Ist das das alte Haus dort an der Straße?«
»Ja, es gehört Lord Tasseton.
Es ist sehr baufällig und es würde viel Geld kosten, es instand zu setzen. Deshalb ist es auch noch nie vermietet worden. Einige Teile des Hauses sind so alt wie diese Burg.«
»Wann kamen die Leute nach Gar?«
fragte Bellamy scharf.
»Vor 2 Tagen. Es war eine sehr hübsche Dame, außerordentlich schön. Ich sah sie gerade noch, als sie wieder fortfuhr.«
»Können Sie mir vielleicht sagen, woher sie kam?«
»Von London, soviel ich weiß. Der Wagen hatte ein Londoner Schild und ich glaube, dass sie auf dem Weg über Reading kam. Die Frau, die die Schlüssel von Ladies' Manor aufbewahrt, sagte, dass sie von dem Hausagenten Solders hergeschickt wurde. Die Firma hat nämlich das Haus an Hand.«
»War sie allein?«
»Ich habe niemand in ihrer Begleitung gesehen.«
Bellamy ging in das Wohnzimmer des Pförtners, wo ein Telefonapparat angebracht war. Eine Minute später hatte er die Verbindung mit dem Hausagenten. Der Mann erinnerte sich genau an die näheren Umstände. Die Dame war nach London gekommen und er hatte ihr die Erlaubnis gegeben, das Haus zu besichtigen. Ihren Namen konnte er leider nicht mitteilen, er hatte nicht danach gefragt. Es war auch nicht seine Gewohnheit, Leute nach Einzelheiten zu fragen, die noch nicht bestimmt einen Vertrag abschließen wollten.
»Wenn sie Ihnen schreiben sollte oder wieder zu Ihrem Büro kommt, so möchte ich gerne Ihre Personalien wissen«,
sagte Bellamy und hing den Hörer wieder an. Als es vollständig Tag geworden war, wurde die Vorratskammer genau untersucht. Bellamy hoffte, eine Blutspur zu finden, die ihm irgendwie bei der Lösung des Rätsels Aufschlüsse geben konnte, aber er entdeckte nicht einen einzigen Flecken. Er sandte Savini nach Guildford, um genauere Erkundigungen einzuziehen. Im Augenblick war er so beschäftigt, dass er die unverantwortliche Einmischung seines Sekretärs in seine Privatangelegenheiten übersah. Das konnte warten. Julius war nur zu froh, sich entfernen zu können. Er wollte sich selbst über einen Punkt Gewissheit verschaffen und nachdem er seinen Auftrag in Guildford erledigt hatte, eilte er nach London und ging direkt zum Carlton Hotel.
»Nein, ich glaube nicht«, antwortete der Hotelportier auf seine Frage. Ich habe Miss Howard den ganzen Morgen noch nicht gesehen. Ich werde in ihrem Zimmer anläuten, um zu fragen, ob sie dort ist. Wünschen Sie die Dame zu sprechen?«
Julius zögerte einen Augenblick.
»Ja«, sagte er dann.
Er hatte sich zu einem kühnen und gefährlichen Schritt entschlossen. Während der Portier telefonierte, wartete er, und man konnte die Erregung deutlich in seinen Zügen sehen, als er der Unterhaltung am Apparat folgte.
»Es tut mir leid, Mr. Savini«, sagte der Portier, als er den Hörer wieder anhing. »Es ist nicht möglich, dass Sie Miss Howard sehen können. Sie hat sich gestern Abend den Fuß vertreten, als sie aus dem Wagen stieg und ist in ärztlicher Behandlung. Das hat mir eben Ihre Zofe gesagt. Ich erinnere mich jetzt auch, dass ich Miss Howard seit gestern Nachmittag nicht mehr gesehen habe.«
Julius war verblüfft, als er aus dem Hotel heraustrat. Vertreten bedeutete doch wohl durch einen Schuss verwundet? Aber was hatte sie denn überhaupt in Gar zu suchen? Zu welchem Zweck verkleidete sich denn die Tochter des reichen Mr. Howard als grüner Bogenschütze? Seine Theorie war fantastisch. Aber das Übereinstimmen der Anfangsbuchstaben Valerie Howards mit dem Monogramm auf dem Taschentuch war doch zu sonderbar. Dazu kam noch der verletzte Fuß. Sicher lebten Hunderte von Damen, die dieselben Initialen hatten, aber es war doch äußerst seltsam. Wenn es jemand gab, den Julius an diesem Morgen nicht treffen wollte, so war es Spike Holland. Aber kaum war er ein paar Schritte vom Hoteleingang entfernt, als er dem Journalisten in die Arme lief. Bei schwachen Menschen ist Hass die Folge von Furcht, und so sehr Savini seinen Herrn hasste, der ihn täglich mit Beleidigungen überhäufte, so sehr fürchtete er sich auch vor seinem Zorn.
»Ich habe keine Zeit, Holland. Ich kam nur zur Stadt. Wenn Sie den Alten sehen, so sagen Sie um Himmels Willen nicht, dass Sie mich in London getroffen haben. Er hat mich nach Guildford geschickt und ich weiß nichts davon, dass ich hierher ging.«
»Bellamy hatte letzte Nacht Besuch?« fragte Spike.
»Ich schwöre Ihnen«, begann Savini.
»Ach was, nun hören Sie doch mit dem Leugnen auf. Was hat denn das für einen Zweck? Wir haben einen Mann nach dem Dorf geschickt, der seit gestern Abend dort ist. Er hat uns gerade telefoniert, dass sich der grüne Bogenschütze in der vergangenen Nacht wieder gezeigt hat, an das der alte Bellamy mit seinem Revolver aus einem alten Gainsborough ein Auge ausgeschossen hat.«
»Das ist nicht wahr«, sagte Julius heftig. »Wenn das in die Zeitung kommt und der Alte erfährt, dass ich Sie gesehen habe...« »Hören Sie, Holland, ich will ja alles für Sie tun. Ich will Ihnen auch die ganze Geschichte erzählen, wenn Sie dafür sorgen, dass ich nicht hineingezogen werde.«
»Habe ich Sie denn schon jemals hineingeritten?« fragte Spike und schüttelte seinen rotblonden Lockenkopf.
»Kommen Sie mit, Julius, und erzählen Sie mir einmal die ganze Geschichte.«
»Ich weiß nicht genau, was eigentlich los war«, begann Julius.
»Das ist ja ein verflucht feiner Anfang für einen genauen, autoritativen Bericht. Aber nun erzählen Sie endlich.«
Julius berichtete ihm denn auch genau alles, was sich zugetragen hatte. Aber nach fast jedem Satz beschwor er Spike, ihn nicht zu verraten. Er hatte alle die charakteristischen Eigenschaften eines Halbbluts. Auf der einen Seite war er fahrlässig, was die Konsequenzen seiner Handlungsweise betraf. Auf der anderen Seite hatte er eine so kindliche Angst, dass es manchmal zum Erbarmen war. Er wälzte dunkle, unheimliche Pläne gegen Abel Bellamy in seinem Kopf, auf deren Ausführung die unheimlichsten und schwersten Strafen standen, und doch zitterte er, wenn er die rauen Worte seines Herrn hörte, und kroch vor ihm.
»Erzählen Sie mir doch, was Bellamy eigentlich in seiner Burg macht. Was für ein Leben führt er denn? Gibt er Einladungen?«
»Einladungen«, wiederholte Julius grimmig. »Kein Fremder ist je nach Gar Castle gekommen, seitdem ich dort bin. Sie wollen wissen, was Bellamy tagsüber macht? Er geht auf dem Grundstück rum oder er vertrödelt die Zeit, indem er sich die Mauern ansieht. Die Abende bringt er in seine Bibliothek mit sich allein zu. Niemand darf ihn dann stören. Und tatsächlich ist das auch nicht möglich, denn er schließt sich einfach dort ein. Gewöhnlich von 9 bis 11 Uhr abends und manchmal auch eine Stunde morgens. Was, er schließt sich dort immer ein? Fragte Spike interessiert. Ja, beide Türen der Bibliothek schließt er zu. Es ist nämlich noch eine andere Tür auf der anderen Seite, aber um Gottes Willen verraten Sie mich nicht. Nun, also ängstigen Sie sich doch nicht, mein Herzchen, sagte Spike. Können Sie mir nicht noch ein bisschen mehr von Bellamy erzählen? Julius, der schon wieder zu viel ausgeplaudert hatte, biss sich auf die Lippen und schaute sich verzweifelt um, ob er nicht irgendwie entwischen könnte. Das ist alles, was ich sagen kann. Und nun versprechen Sie mir, Holland, dass Sie mich nicht verraten. Wo ist er denn? Gewöhnlich in der Bibliothek. Den Speisesaal benutzt er fast nie. Aber jetzt muss ich gehen, Holland. Und bevor Spike ihn aufhalten konnte, war er davon geeilt. Auf dem Rückweg nach Guildford machte sich Julius die größten Vorwürfe, als er sich die Einzelheiten seiner Unterredung mit Spike ins Gedächtnis zurückrief. Große Schweißtropfen traten auf seine Stirn, als er sich klar machte, was er alles ausgeplaudert hatte. Aber er war glücklich, als er sich daran erinnerte, dass er nichts von dem Taschentuch gesagt hatte. Das war doch das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Als er zurückkam, fand er seinen Herrn in einer verhältnismäßig guten Stimmung. Er stellte keine unangenehmen Fragen an ihn, warum er zum Beispiel so lange fortgeblieben sei, und zu seiner größten Genugtuung erwähnte Bellamy selbst, dass die Sache wahrscheinlich wieder in die Zeitungen kommen würde.
»Man kann dieses Hühnervolk nicht vom Gackern abhalten«, sagte er. »Die Hälfte der Dienstboten hat mir gekündigt. Selbst der dicke Wilkes sagt, dass er gehen will. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn wegen Kontraktbruches bei Gericht belangen werde, wenn er seinen Dienst verlässt, bevor ich ihn entlasse. Savini, sehen Sie zu, dass heute Nacht alle Lampen im Korridor brennen.«
»Erwarten Sie, dass er wiederkommt?« fragte Julius gesprächig. Aber ein böser Fluch seines Herrn ließ ihn sofort verstummen. Bei Tageslicht untersuchte Bellamy die Türen seines Zimmers. Die altertümliche äußere Tür konnte ohne große Schwierigkeiten leicht geöffnet werden, wenn jemand über die nötigen Werkzeuge verfügte. Aber die Ledertür, die nur auf der Innenseite einen Drücker hatte, schien ganz sicher zu sein, und er war erstaunt, dass sie geöffnet worden war. Mit einem Vergrößerungsglas untersuchte er die Oberfläche des Leders ganz genau. Er hoffte, irgendwelche Spuren oder Kratzer zu finden, aber darin täuschte er sich. Im Rahmenholz der Tür war ein kurzer Eisenhaken eingeschlagen, der die Klinke in ihrer Bewegung nach oben begrenzte. Zuerst dachte er, dass der Eisenhaken herausgezogen und die Tür auf diese Weise geöffnet worden wäre. Aber er überzeugte sich von der Unmöglichkeit, den Haken zu entfernen. Über der Tür war kein Querbalken befestigt und obwohl Abel die ganzen Wände und die Decke seines Schlafzimmers sorgfältig untersuchte, konnte er doch nichts entdecken, was das merkwürdig langsame Öffnen der Tür erklärt hatte. In der nächsten Nacht schlief er. Die Pistole lag auf einem kleinen Tisch in der Nähe seines Bettes. Um 5 Uhr morgens erwachte er und sah, dass beide Türen seines Zimmers weit offen standen und sein Revolver verschwunden war.